Hallo, ihr alle. Hallo, alle Gesichter, die ich noch nicht kenne. Papa hat mich schon vorgestellt. Und auch alle Gesichter, die ich kenne. Es ist schön, hier zu sein, wieder hier zu sein. Und danke gleichfalls. Ich freue mich einfach, dass ich euch dienen darf, dass Gott mir was aufs Herz gelegt hat die Woche, dass ich mit euch teilen darf. Und ja. Herr, ich danke dir, dass du komplett durch mich sprichst, dass du mich als dein Sprachrohr gebrauchst, dass wirklich nur das durch mich spricht, was du sprechen möchtest, dass nichts von mir dazu gemischt wird, nichts, was aus meinem Herz oder aus meiner Seele kommt, sondern nur du sprichst und dass du mich gebrauchen kannst. Und ich danke, dass du jedes Herz vorbereitest, dass es auf wirklich fruchtbarem Boden landet. Und ich danke dir, dass diese Offenbarung wirklich tief in jedes Herz reingeht und dass dieses Brot frisches Manna ist, wie Mama schon gebetet hat. Ich danke dir einfach, dass du wirkst und dass du hier bist. Dafür danke ich dir, Herr. Amen. Zu Beginn möchte ich euch einen kleinen Ausschnitt aus einem Podcast zeigen, der mich die letzte Woche, diese Woche, ich weiß nicht mehr, wann ich es gehört habe, sehr, sehr bewegt hat. Und ich glaube, das ist ein sehr guter Einstieg, um in meine Predigt reinzukommen. Und das sind ein paar Minuten, die ich euch kurz vorspielen werde. Und ich hätte es nicht besser ausdrücken können als sie. Und wahrscheinlich kennt ihr diese Bibelstelle auch schon sehr lange, sehr gut. Aber ich glaube, ihr habt sie noch nie so gehört, wie sie es beschreibt.
Und lest voll gerne mit mir Matthäus 22, Vers 37. Kannst gerne kurz pausieren, bis du alles aufgeschlagen hast und alles ready gemacht hast. Ich glaube, dass das wirklich eine unheimlich wichtige Stelle ist. Eine unheimlich wichtige Stelle, wenn nicht sogar die wichtigste. We will see. Und zwar steht hier, die Pharisäer haben Jesus gefragt, Meister, welches ist das größte Gebot im Gesetz? Und Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und da machen wir kurz Stopp, beziehungsweise lange Stopp. Das ist tatsächlich die einzige Stelle, über die ich sprechen möchte. Komm, wir lesen das nochmal, so richtig langsam. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Und jetzt kommt eine Aufzählung. Wie sollst du ihn lieben? Mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. In manchen Übersetzungen steht, glaube ich, mit deinem ganzen Verstand. Und ich habe heute so lange über diese Stelle nachgedacht und nachgedacht, vor allem, weil in Vers 38 danach steht, das ist das erste und größte Gebot. Wenn es also das erste und größte Gebot ist in der Bibel und Jesus hier so eine krasse Wichtigkeit betont, dann sollte das für uns doch auch das wichtigste und erste Gebot sein, oder? Und ich habe mir so überlegt, wenn wir an die 10 Gebote denken, oder zumindest geht es mir so, wenn ich an die 10 Gebote denke, dann kommt mir sofort in den Kopf, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht beneiden und. Ja, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Diese Gesetze, Gebote kommen mir sofort als allererstes in den Kopf. Wieso kommt uns nicht das erste und wichtigste Gebot in den Kopf? Das da heißt, du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben. Wir machen jetzt erstmal hier einen Punkt, ohne die Aufzählung, dazu kommen wir gleich. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Liebst du Gott? Stell dir mal so for real die Frage selbst jetzt so, liebst du Gott? Kannst du wirklich behaupten, ich liebe Gott? Ich kenne ihn nicht nur, ich weiß nicht nur, dass er existiert. Er ist nicht nur einfach jemand, an den ich glauben muss, um in den Himmel zu kommen, sondern ich liebe ihn. Daraus resultierend stellen wir schon fest, dass Beziehung mit Gott viel mehr ist, als einfach irgendwelche Gebote halten. Sondern es ist eine Beziehung. Ja? Du kannst jemanden nicht lieben, und das sage ich so oft und jedes Mal, du kannst jemanden nicht lieben, wenn du keine Gemeinschaft mit dieser Person hast. Und Achtung, keine qualitative Gemeinschaft. Wie ich vorhin schon gesagt habe, du kannst Zeit mit Gott verbringen. Ja, du kannst in der Gemeinde dienen, du kannst jeden Sonntag in der Gemeinde sein, stundenlang da verbringen, ehrenamtlich alles Mögliche in einer Kirche tun und trotzdem so fern von Gott sein. Und das ist tragisch. Das ist richtig tragisch. Und ich glaube, es geht hier nicht nur um die Baby-Christians. Ich rede nicht nur von Menschen, die ganz am Anfang ihres Glaubens sind. Ich spreche zu mir. Beziehungsweise, das hat der Heilige Geist heute Morgen zu mir gesagt. Er hat mir diese Frage gestellt. Was konkurriert in deinem Leben mit Gott? Was ist es, was in deinem Leben, was du mehr liebst, was höher steht als Gott? Oder was es phasenweise manchmal schafft, mehr deine Gedankenwelt einzunehmen, als Gott es sollte? Und dann lesen wir weiter, wie soll ich ihn lieben? Mit meinem ganzen Herzen, mit meiner ganzen Seele und mit meinem ganzen Denken. Und ich liebe es, dass dieses Wort ganz hier dreimal verdeutlicht wird. Da steht nicht nur mit deinem Herzen, mit deiner Seele und mit deinem Verstand, sondern da steht mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Verstand. Keine halben Sachen. Leute, keine halben Sachen. Lasst uns keine halben Sachen machen. Und es geht so schnell. Das kann so schnell gehen, dass wir Gott mit unserem halben Herzen lieben. Wirklich. Ich spreche aus Erfahrung. Es kann so schnell gehen, dass wir Gott nur mit unserem halben Herzen lieben. Was bedeutet es mit Gott mit einem, wenn du zum Beispiel zu einem Menschen sagst oder zu einem Partner oder was oder zu deinen Kindern, ich liebe dich von ganzem Herzen. Dann meinst du, dann schwingt da so eine richtige Ernsthaftigkeit mit. Dann betonst du deine Liebe und setzt sie auf die oberste Stufe. Mit meinem ganzen Herzen. Es gibt keinen Bereich meines Herzens, der sich nicht nach dir ausstreckt. Es gibt keinen Bereich in meinem Leben, den ich dir nicht unterordnen würde. Es gibt keinen Bereich meiner Gefühle, meiner Identität, meiner Gedanken, wie wir hier sehen, Seele und Denken. Es gibt keinen Bereich, der dir nicht untergeordnet ist und der dich nicht liebt, der seine Sehnsüchte nicht nach dir ausstreckt. Das ist doch richtig heftig, oder? Leute, schreibt euch da was dazu auf. Wirklich, hier meine ganze Bibel ist an dieser Stelle einfach vollgekritzelt. Also, er soll die Quelle und das Ziel unserer tiefsten Wünsche sein, ja, unserer tiefsten Leidenschaften. Das bedeutet eine vollkommene und eine treue Hingabe und eine Liebe, die so von seiner Liebe inspiriert ist. Ich möchte wirklich sagen können, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich möchte Gott von ganzem Herzen lieben. Keine halben Sachen, keine Dreiviertel Sachen, sondern wirklich 100% all in gehen. Und ich fand es so interessant, dass hier steht, als dritter Aufzählungspunkt, ich glaube auch, dass die Reihenfolge sehr wichtig ist, erstmal Herz, dann Seele, dann Denken, mit deinem ganzen Denken. Und ich habe mir so die Frage gestellt, wie kann man jemanden mit seinem Denken lieben? Also, wie gesagt, in manchen Übersetzungen steht mit deinem ganzen Verstand. Auch sehr wichtig, ja. Das bedeutet Liebe, also ich habe für mich Schluss gefolgert. Liebe ist ein bewusster Willensakt. Das ist nicht nur etwas, was ich fühle oder empfinde. Ja, zum Beispiel gerade in der Situation, in der ich jetzt die letzten Tage war, wo es mir echt nicht gut ging, ich habe es nicht gefühlt. Ich habe es nicht gefühlt. Ich habe Gott nicht gefühlt. Ich habe Liebe zu ihm nicht gefühlt. Es war nicht etwas, was ich körperlich, psychisch feststellen konnte, fühlen konnte, wahrnehmen konnte. Und trotzdem bin ich entschieden, Gott zu lieben. Ich bin entschieden, ihm nachzufolgen. Ich bin entschieden, ihm meine Gedanken unterzuordnen. Und das Interessante ist, wenn ich anfange, über Gott nachzudenken. Das, worüber ich nachdenke, das wird in meinem Leben Realität. Okay? Das bedeutet, wenn ich viel über Sport nachdenke oder das Gym oder über, dass ich gerne einen Partner hätte oder über meinen Partner, den ich habe oder über die Karriere, die ich unbedingt anstreben möchte und unbedingt dieses Jahr erreichen möchte, dann wird das in meinem Leben ausschlaggebend sein. Das wird meine Handlungen definieren. Wenn ich über Gott nachdenke und nachsinne, ihn in meine Gedankenwelt mit reinnehme und ihn an oberster Stelle setze, in meinen Gedanken auch, nicht nur in meinen Taten, nicht nur in meinen Worten, dann wird das eine Auswirkung haben auf alle meine Lebensbereiche. Oder? Denk da mal drüber nach, lass es mal so ein bisschen in deine Gedanken einsickern, wisst ihr? Weil wirklich, wie sagen wir, lass es mal in deine Gedanken einsickern, weil das, worüber du nachdenkst, das hat einen direkten Einfluss auf dich. Auch wenn du über irgendwelche Dinge nachsinnst, von denen du ganz genau weißt, oh, die sind eigentlich nicht gut. Die sind eigentlich nicht richtig. Über diese eine Person so viel nachzudenken wäre eigentlich nicht gut. Und du tust es trotzdem und nimmst sozusagen deine Gedanken nicht mit Gott ein oder gibst deine Gedanken nicht Gott ab. dann hat das direkte Auswirkungen auf dein Handeln. Und dann merkst du, wie deine Gedanken sich nur noch um diese eine Sache drehen. Deswegen liebe ich so sehr, wie hier betont wird, Gott zu lieben mit deinem ganzen Denken. Und hier steht wieder.
Bin ich wieder da? Ja. Ich hoffe, es ging am Ende nicht zu schnell. Ich habe am Ende die Schnelligkeit ein bisschen hoch gemacht, damit es nicht zu lang geht. Das waren jetzt 9 Minuten aus diesem Podcast. Ich hoffe, euch hat es genauso begeistert wie mich. Aber es ging bei mir so tief in mein Herz, was sie gesagt hat. Und ich hätte das nicht besser zusammenfassen können, als sie das beschrieben hat. Und ich habe diese Bibelstelle noch nie so im Detail angeschaut, wie sie das erleuchtet hat und ausgeleuchtet hat. Und sie sagt dann später auch noch, nur wenn wir verstehen, was die Liebe wirklich ist, können wir selbst zurücklieben. Und wer ist denn der Autor der Liebe? Der Schöpfer der Liebe ist Gott. Das heißt, nur wenn wir verstehen, wie Gott ist und wie er liebt und wie er die Liebe erschaffen hat, die Agape-Liebe, nur dann können wir selbst lieben, so wie er es sich das wünscht. Und zwar in einer Reinheit, die man menschlich nicht produzieren kann. Und wenn wir wissen, es geht um den Kopf heute, wenn wir wissen, wie treu er ist, nicht nur glauben, sondern wissen, wie treu er ist, dann können wir gar nicht anders, als ihn zu lieben. Sie sagt dann auch noch, Entscheidungen auf Gott auszurichten aus Liebe und die Taten sprechen lassen. Wenn du deinem Partner 1000 Mal am Tag "Ich liebe dich" sagst, aber deine Taten was ganz anderes sagen, ist es eigentlich nichts wert. Und sie geht dann am Ende nochmal in den schönsten Vers aller Verse, denen, die Gott lieben, dienen alle Dinge zum Besten. Sie fragt uns also hier, hältst du das oberste Gebot? Und dieser letzte Teil heißt, liebe Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit deinem ganzen Verstand. Der Verstand ist eine Entscheidung. In einer Ehe, in einer Beziehung ist es genauso. Irgendwann sind die rosaroten Herzchen in deinen Augen vielleicht ein bisschen verblasst. Und das ist gut so. Und dann ist die Liebe eine Entscheidung. Die Entscheidung am Altar ist eine Entscheidung. Ich will dich lieben, ich will dich ehren. Und das, bis dass der Tod uns scheidet. Ich entscheide mich dazu, dich zu lieben. Und genauso können wir bei Gott einfach entscheiden, ich will dich lieben. Es ist egal, wie es mir gerade geht, es ist egal, wie ich mich fühle, ich will dich lieben. Ich will mich dazu entscheiden. Und unsere Gedanken sind ausschlaggebend. Wir wissen, dass in der Bibel so oft die Rede davon ist, dass wir auf unsere Gedanken aufpassen müssen. Wie können wir unsere Gedanken ordnen, hat sie auch super erklärt. Je mehr ich darüber nachdenke, dafür muss ich Bibel lesen, ich muss Gottes Wort kennen, ihn kennen, darüber nachsinnen und nachdenken. Und je mehr ich darüber nachdenke, desto mehr nimmt es in mir Raum. Und der Verstand sagt auch, wir müssen verstehen, wie Gott ist und was die Gnade und die Errettung wirklich bedeutet. Wir müssen die Bibel, unser Wort, unser Schwert kennen und wissen, dass wir errettet sind. Sonst kommt der Teufel so leicht um die Ecke. Mal wieder zu wenig Bibel gelesen, mal wieder zu wenig stille Zeit gemacht und schon kommt die Verdammnis. Aber wir müssen wissen, dass wir errettet sind. Und ich hoffe, ich habe heute ganz viele Schlüssel dabei, die dir helfen, dass das in deinen Kopf ankommt, dass du verstehst, dass Gott gut ist, dass er dich errettet hat und dass er völlige Gnade für dich hat und dass durch dieses Verstehen dieser letzte Part von dem, wie wir Gott lieben sollen, in dir Raum einnimmt. Und je mehr du verstehst, wie gut er ist, desto dankbarer wirst du, was automatisch auch in Liebe überwächst, was das Ganze sogar recht einfach macht. Aber wie können wir verstehen, wie Gott ist? Und da habe ich eine Bibelstelle entdeckt. Ich habe die Woche in meiner Bibel-App meine Markierungen durchgeschaut, so was ich so markiert habe. Und dann ist mir dieser Vers entgegengesprungen und daraus ist eigentlich die Predigt entstanden. Das war gerade nur die Einführung, wie wir da hinkommen. Aber diese Verse haben mich so umgehauen. Und da wollen wir mal zusammen reingehen. Und zwar in 2. Korinther 4. 2. Korinther 4 und wir lesen Verse 3 bis 4 und 6 bis 7. Und am besten machst du die Hoffnung für alle an die Wand. Ich lese immer 2 verschiedene Übersetzungen in den meisten Versen. Und ich fange mal mit der Neues Leben Bibel an. Lasst euch also nicht verwirren, was an der Wand steht. Hört vielleicht beim ersten Mal zu und beim zweiten Mal lesen wir die Hoffnung für alle Version. Wie gesagt, Verse 3 bis 4 und dann 6 bis 7. wenn die gute Botschaft, die wir verkünden, für jemanden wie hinter einem Schleier erscheint, zeigt das nur, dass er verloren ist. Der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Damit bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist, unverständlich. Natürlich im Umkehrschluss, wir, die wir errettet sind, haben diesen Schleier nicht, denn wir haben ihn erkannt, wir haben uns bekehrt, wir haben diese Entscheidung getroffen. Welch eine Gnade, dass wir diesen Schleier nicht vor Augen haben, sondern ihn erkennen durften. Verse 6 bis 7. Denn Gott, der sprach, es werde Licht in der Finsternis, hat uns in unseren Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar wird. Doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz, wieder dieses schöne Wort, von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Der Vers 7 ist nämlich genau der, der mich so berührt hat, dass wir diesen kostbaren Schatz in unseren zerbrechlichen Gefäßen tragen, in unseren schwachen Körpern, in unserer Schwachheit ist Gott stark. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Diese zerbrechlichen Gefäße, da ist bei mir in der Bibel eine Fußnote und sagt, es sind Tongefäße, finde ich auch interessant, wo wir auch wieder die Überleitung zu der Predigt, zu der letzten Predigt vom Pastor haben. In meiner Schwachheit ist Gott stark. Wenn ich schwach bin, bin ich stark, weil Gott durch mich stark ist. In meinem zerbrechlichen Tongefäß wird deutlich, dass nur Gott durch mich stark ist und nicht ich. Nicht ich bin so toll, nicht Paulus war so toll, sondern in dieser Schwachheit, die der menschliche Mensch erkennt und wahrnimmt, kann Gott umso mehr wirken und umso mehr verherrlicht werden. So kann jeder sehen, dass diese Kraft ganz von Gott kommt. Und jetzt schauen wir uns den Vers nochmal in der Hoffnung für alle an. Oder diese Verse. Vers 3. Die Botschaft, dass Jesus Christus unsere Rettung ist, bleibt nur für die dunkel, die verloren sind. Wir, die nicht verloren sind, konnten die rettende Botschaft erkennen. Sie war für uns nicht dunkel, nicht verhüllt, kein Schleier. Das ist so eine Wechselwirkung. Wir sind errettet und deswegen können wir ihn erkennen. Und dass wir aus Gnade ihn erkennen konnten, deswegen sind wir errettet. Das ist eine Wechselwirkung, die ich super interessant finde. Vers 4. Diese Ungläubigen hat der Satan, der Herrscher dieser Welt, so verblendet, dass sie das helle Licht dieser Botschaft und die Herrlichkeit Christi nicht sehen können. Und doch erkennen wir Gott selbst nur durch Christus, weil Christus Gottes Ebenbild ist. Hier sagt die Hoffnung für alle das nochmal, die hat da eine kleine Hinzufügung gemacht. Die Hoffnung für alle ist nicht immer ganz so toll, aber manchmal hat die Hoffnung für alle Details, die dann erst Klick in unseren Köpfen machen. Sie hat viele Ergänzungen, müssen wir wissen, die ist nicht so nah am Originaltext, aber sie hat Details, die das Ganze erst ganz machen. Und vor allem die beiden Übersetzungen zusammenpassen gut. Die Hoffnung für alle sagt, das helle Licht ist die Botschaft. Das helle Licht dieser Botschaft. Und wir erkennen Gott nur durch Jesus. Wenn wir also den Vers 4 aus der Neues Leben Bibel und der Hoffnung für alle miteinander vergleichen, kriegen wir das große Ganze. Wenn es euch interessiert, fuchst euch mal zu Hause hin und guckt euch einfach die beiden Übersetzungen nebeneinander an. Dann Vers 6 sagt die Hoffnung für alle, denn so wie Gott einmal befahl, Licht soll aus der Dunkelheit hervorbrechen, so hat sein Licht auch unsere Herzen erhellt. Durch uns sollen nun alle Menschen Gottes Herrlichkeit erkennen, die in Jesus Christus aufstrahlt. Sein Licht hat unsere Herzen erhellt, steht in meiner Hoffnung für alle Übersetzung. Und die Neues Leben sagte, es werde Licht in der Finsternis. Er hat mit Licht in der Finsternis, mit diesen Worten, es werde Licht in der Finsternis, hat er unsere Herzen erkennen lassen. Die Verse "Es werde Licht in der Finsternis" kennen wir aus der Schöpfungsgeschichte. Und diese Verse hat er, der Vater, in unsere Herzen gesprochen, dass in unserer Finsternis Licht werde und wir ihn erkennen können. Die Neues Leben Bibel sagt, dass dieses Licht, das ist wahrscheinlich dann die, noch der Vers, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes ist, die uns im Angesicht von Jesus sichtbar wird. Zum einen, der Glanz der Herrlichkeit Gottes können wir erkennen. Wir können Nuancen davon erhaschen, wenn wir noch auf der Welt, auf dieser Erde sind, können wir Nuancen davon erhaschen, von der Herrlichkeit Gottes. Im Himmel werden wir die Gänze sehen. Und wie sehen wir die Herrlichkeit Gottes? Im Angesicht von Jesus. Wie kann ich Jesu Angesicht sehen? Indem ich auf ihn schaue, indem ich aufs Kreuz schaue. Und die Hoffnung sagt hier, jetzt erkennen wir klar, dass uns in Christus Gottes Herrlichkeit entgegenstrahlt. Und in dem Moment, als dieser Vers so in mir aufgeploppt ist, hat Gott mir ein Bild gezeigt, das ich euch zeigen möchte. Ich hoffe, ich kann das auch für die Zuhörenden im Internet gut erklären, dass sie sich vorstellen können, was ich da jetzt hinkritzel. Ist auch eine ganz simple Darstellung, aber mich hat sie total bewegt. Und zwar, auf der linken Seite sind wir als Menschen. Ah, die geht nicht mal richtig, aber ich glaube, es geht trotzdem, ne? So, hier sind wir als Mensch auf der einen Seite. Und Gott auf der anderen Seite. Ich zeichne Gott nicht, weil ich mache kein Abbild von Gott. Ich schreibe hier einfach Gott hin, auf der anderen Seite dieses Blattes. Von Grund auf Sünde getrennt. Dass wir errettet sind und Zugang zu Gott haben, ist uns, glaube ich, bewusst. Aber wie wir Gott erkennen können, ist der Schlüssel des Kreuz, haben wir gerade gelesen. Zwischen uns und Gott steht also das Kreuz. Und unsere Entscheidung ist es, nehmen wir dieses Kreuz an, ja oder nein? Dieses Kreuz, es strahlt zu uns. Jesus strahlt zu uns, klopft an unsere Herzenstür. Und was wir machen, ist die Entscheidung treffen, ja oder nein, und seine Herrlichkeit sehen wollen, uns nach ihm ausstrecken. Wenn wir das tun und dieses Licht, das von dem Kreuz auf uns strahlt, das eigentlich von Gott kommt, gibt uns die Möglichkeit, durch die Errettung Gott sehen zu können. Verwirrende Striche sind hier jetzt. Wir haben Gott, wir haben uns selbst auf der einen Seite, Gott auf der anderen Seite. Wir haben das Kreuz in der Mitte. Und weil Gott, Gottes Herrlichkeit durch Jesus strahlt in unsere Richtung, wir uns für Jesus entscheiden und auf ihn schauen, in sein Angesicht schauen, öffnet sich das Grüne. Und wir können dadurch Gott sehen. Dadurch können wir Gottes Herrlichkeit sehen. Der Mensch, der sich gegen das Kreuz entscheidet oder gegen Gott, ist ein kleines Männchen, der vor dem Kreuz steht, der aber Gott nicht sehen kann, weil seine Augen verschleiert sind und er nicht erkennen möchte. Und wenn wir jetzt noch mal einen Schritt weitergehen und wissen, dass zum einen wir Gott sehen können, ich male hier mal Augen in diese Richtung, wir können einen Teil von Gott sehen durch die Herrlichkeit Jesu, wissen wir doch gleichzeitig, dass Gott uns auch durch das Kreuz anschaut. Er sieht uns durch das Blut, das am Kreuz floss. Und es ist genau diese Brille, die Gott aufhat, die ist jetzt ein bisschen hässlich, in dem das Blut Jesu fließt. Was wissen wir dann? Wenn Gott durch diese Brille, die jetzt eher aussieht wie zwei Zungen, aber stellt euch eine Brille vor, wenn Gott durch diese Brille des Blutes Jesu zu uns schaut und dort alle Errettung, alle Vergebung und alle Sünde floss, wie sieht er uns? Völlig gerecht.
Amen.
Völlig gerecht, ohne Sünde, ohne Scham, ohne Schuld. Ich meine, wir sollen Gott lieben und deswegen die Gebote halten. Aber wenn wir verstehen, dass jeder kleine Fehler alles am Kreuz bezahlt ist und auch jeder große Fehler und Gott uns genau mit diesem Blick anschaut, dann kommen wir in eine Leichtigkeit und Verdammnis hat keinen Platz mehr in unserem Herzen. Wir haben also gelernt, das Licht der Botschaft, das Licht ist Gottes Botschaft, das Licht ist die Herrlichkeit, die in uns Gott erkennen lässt. Jesus ist Licht. Und wir wissen, dass in der Bibel ganz schön viele solcher Vergleiche sind. Allein deswegen ist es so wichtig, die Bibel zu lesen, weil ein Mensch ohne den Heiligen Geist, der liest Tag und Nacht, was soll das bedeuten? Wir wissen, der Tag ist, wenn es uns gut geht, die Nacht ist, wenn es uns schlecht geht und wir durch Täler gehen. Wir wissen, der Fels, da geht es um Jesus. Wir wissen, das Haus, da geht es um unser Leben, da geht es um unser Herz, was wir wiederum auf den Fels bauen sollen. Und wir haben hier gelernt, dass Jesus das Licht ist. Wir lernen noch mehr, was Jesus alles ist. Und das hilft uns, das große Ganze zu verstehen. Und wir kommen da auch gleich nochmal zurück. Aber wir schauen uns jetzt mal einige Verse über das Licht an, das wir brauchen, um zu verstehen, dass wir durch das Licht, das ja Jesus in Person ist, Gott erkennen können. Wir wissen, dass auch Jesus im Himmel so krass erleuchtet, dass du ihn kaum erkennen kannst, weil er so krass leuchtet. Aber kein Licht, das dich blendet und in den Augen wehtut, sondern eine Herrlichkeit, die man sich nicht vorstellen kann. Man muss dafür die Offenbarung lesen und auch viele andere Verse, die das beschreiben, dass Jesus Licht ist. Wir schauen uns auch ein paar davon gleich an. Aber welch ein Privileg ist es, dass dieses Kreuz zwischen uns steht? Der alte Bund war zwischen Israel und Gott. Wir hatten kein Anrecht an diesem Bund. Wir waren nicht gebürtige Juden. Aber welch ein Geschenk, dass Gott gesagt hat, ich liebe jeden einzelnen Menschen. Ihr seid alle meine kostbaren Kinder. Und ihr seid nicht fähig, diesen Bund einzuhalten. Aber ich schicke jemanden, der noch viel krasser ist, der ohne Sünde in diese Welt geht und das alles trägt, was wir eigentlich verbockt haben. Alles auf sich nimmt, die Last auf sich nimmt, ans Kreuz geht und auch noch an diesem Moment, an dem Gott ihn verlassen musste, was der allerschlimmste Schmerz von allen war, bin ich fester Überzeugung, dass jeder Schlag, jede Dorne in seinem Kopf, jeder Hieb, jedes Messer, egal was er abgekriegt hat, das waren furchtbare Qualen. Aber ich glaube, der schlimmste Schmerz war der, als Gott ihn verlassen hat, in dem Moment, als er gesagt hat, hey, mein Herr, warum hast du mich verlassen? Dieser Trennungsschmerz, was ja eigentlich auch genau der Schmerz ist, der in der Hölle so weh tut, fern von Gott zu sein, getrennt von Gott zu sein, ist das Schlimmste, was man spüren kann. Und Jesus nahm genau diesen Schmerz auch auf sich, damit wir heute genau in dieser Konstellation stehen dürfen und aus Gnade Jesus erkennen können und durch Gnade Gott erkennen dürfen. Und er wiederum uns in diesem neuen Bund ohne Sünde anschaut und uns liebt, so wie wir sind. Welch ein Geschenk. Welch ein Geschenk, dass wir keine Priester sein müssen, die sich reinigen mussten und wenn sie es nicht richtig gemacht haben, im allerheiligsten Tod umgefallen sind. Ihr kennt es mit der Glocke, wenn die nimmer bimmelt, oh, da muss man ja an dem Seil wieder rausziehen, weil er vor der Herrlichkeit Gottes nicht bestehen konnte, weil Sünde sowas von alles andere als Gott ist, dass das nicht nebeneinander hat existieren können. Und obwohl wir Sünder sind, können wir in Gottes Herrlichkeit jetzt in diesem neuen Bund bestehen, durch das Werk am Kreuz. Wir schauen mal in Johannes 1, ab Vers 1. Ihr habt hier wieder die Hoffnung für alle. Ich lese aus der Neues Leben Bibel. Johannes 1, ab Vers 1. Auch diese Verse kennt ihr wahrscheinlich, aber dass sie in dieser Eindeutigkeit hier stehen, hat mich trotzdem überwältigt. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Für einen Menschen ohne den Heiligen Geist sind das verwirrende Worte. Am Anfang war das Wort war bei Gott, aber das Wort war auch Gott, aber wie oder was oder hä? Ich glaube, das kann verwirrend sein für jemanden, der nicht den Heiligen Geist in sich trägt. Aber wir werden es gleich verstehen, wenn ihr es nicht eh schon verstanden habt. Am Anfang war das Wort. Denken wir mal an das Wort als Person. Wir wissen, wer das Wort ist. Denn Jesus ist die Wahrheit, der Weg und das Leben. Jesus ist das Wort, werden wir auch gleich noch hören. Am Anfang war das Wort war bei Gott, aber es war auch Gott. Er Und da steht bei mir sogar ein Fußmerk, damit ist Christus gemeint, war am Anfang bei Gott. Er war am Anfang bei Gott. Das ist übrigens auch genau diese Passage in der Bibel, die die Zeugen Jehovas nicht als Wahrheit erkennen können. Sie sagen, Jesus ist der Sohn Gottes, aber er war nicht bei der Schöpfung dabei. Er war nicht von Anfang an da, sondern Gott hat ihn erst erschaffen, als er auf die Erde kam. Das ist eine wichtige Wahrheit für uns, wenn wir die Wahrheit als Ganzes wollen. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Also durch Jesus. Gott hat alles mit Jesus durch das Wort. Ich hoffe, wir können das greifen. Er hat gesprochen, das Wort wurde, kam aus seinem Mund. Er hat gesprochen und durch dieses Wort wurde die Welt erschaffen. Das heißt, durch Jesus, weil er dabei war, wurde die Welt erschaffen. Damit ihr wisst, dass ich da auch keinen Quatsch erzähle, lesen wir einfach mal weiter. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm. Und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Mal ganz kurz bis hierher. Jesus, der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus ist aber auch das Wort. Er sagt über sich selber, ich bin das Wort. Er, haben wir gerade schon mit der Fußnote gelernt, ist Jesus. Und in diesen Versen lernen wir, Jesus ist das Wort, das Leben und das Licht. Das sind drei Eigenschaften, beziehungsweise drei Dinge eigentlich, die gleichzeitig eine Person ist. Jesus ist Wort, Jesus ist Leben, Jesus ist Licht. Und wenn wir es umgekehrt dann verstehen, dass am Anfang das Wort bei Gott war, wissen wir, dass Jesus bei ihm war. Dass das Leben Jesus in Person ist und das Licht Jesus in Person ist. Vers 5. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Meine Hoffnung für alle sagt die Finsternis. Hier auch, genau. Die Finsternis konnte das Licht nicht auslöschen. Daher wissen wir, dass die Finsternis sich gewehrt haben muss. Die Finsternis musste versucht haben, sich zu wehren. Sonst würden wir hier nicht lesen, dass die Finsternis es nicht geschafft hat, das Licht auszulöschen. Die Finsternis, wissen wir auch wieder, ist alles Böse, alle dunklen Mächte, der Feind. Die Finsternis konnte das Licht nicht auslöschen. Halleluja! Denn Gott ist mächtig, er ist Herr über alles. Und wir haben in der letzten Predigt von Papa gehört, Satan kann nur tun, was Gott ihm tun lässt. Gott ist allmächtig und niemand anderes. Und wir lesen hier auch, das Licht scheint in der Dunkelheit. Je dunkler die Finsternis um dich rum ist, desto heller scheint das Licht. Je schlechter es dir geht, desto heller scheint Jesus in deinen Umständen. Je dunkler die Nacht ist, desto heller leuchtet das Licht. Die Nacht, haben wir vorhin auch gehört, ist, wenn es uns schlecht geht, alle Umstände. Aber auch die Finsternis in der Welt, egal wie dunkel die ist, das Licht scheint heller. Du kannst eine einzige Kerze kilometerweit in der Finsternis sehen. Aber die Finsternis, eine kleine Dose Finsternis, kannst du nicht kilometerweit sehen. Warum? Weil das Licht und Jesus, die Herrlichkeit Gottes, die Kraft Gottes, die Allmächtigkeit Gottes so viel stärker ist. Und in deiner Finsternis, in der du einst warst, scheinte, Gott sei Dank, weil sonst würdest du hier nicht sitzen, scheinte das Licht, schien das Licht heller als deine Dunkelheit. Dann lesen wir Verse 6 bis 9. Gott sandte Johannes den Täufer, um allen Menschen von dem Licht zu erzählen. Von wem erzählte Johannes? Von Jesus. Damit durch ihn alle daran glauben. Johannes selbst war nicht das Licht. Er war nur ein Zeuge für das Licht. Der, der das wahre Licht ist, das alle Menschen erleuchtet, sollte erst noch in die Welt kommen. Auch hier könnte wieder einer verwirrt sein, was da geschrieben steht. Das Licht kam, aber Johannes war nicht das Licht, er war nur der Zeuge von dem Licht. Das wahre Licht kommt erst noch. Aber jetzt, wo wir wissen, Jesus ist das Licht, und wahrscheinlich wusstet ihr das auch davor schon, können wir diese Verse erst richtig verstehen. Vers 10. Doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Okay, besonders die Pharisäer, die wussten genau, was in dem Wort steht. Die wussten es genau. Und obwohl Jesus dabei war, als genau diese Welt erschaffen wurde, hat diese Welt ihn nicht erkannt. Leider für sie. Er war dabei. Und wie gesagt, das ist diese Wahrheit, die die Zeugen Jehovas ablehnen. Vers 11. Er kam in die Welt, die ihm gehört, und sein eigenes Volk nahm ihn nicht auf. Sie haben ihn einfach nicht erkannt. Vers 12. All denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Unser Recht ist es, Gottes Kinder zu sein, weil wir ihn erkannt haben. Weil wir ihn nicht, weil wir keine Schleier vor den Augen hatten, sondern weil wir uns dazu entschieden haben, aufs Kreuz zu schauen und das Kreuz anzunehmen. Deswegen können wir Kinder Gottes genannt werden. Welch ein Geschenk. Sie wurden dies weder durch ihre Abstammung noch durch menschliches Bemühen oder Absicht, sondern dieses neue Leben kommt von Gott. Allein durch Gnade haben wir dieses Recht, Gottes Kinder zu sein. Und Gottes Kinder zu sein war damals völliges Neuland. Gott, Jehova und all die Namen Elohim, ihr kennt sie, vielleicht erinnert ihr euch an die Predigt, als ich über diese ganzen Namen, die Gott hat, gesprochen habe. Da war nirgendwo Gott der Vater dabei. Es war eine völlige Revolution für die Juden, zu verstehen, dass Gott plötzlich auch Vater, liebender Vater ist. Und nicht ferner, mächtiger, majestätischer Gott nur, in Anführungszeichen. Ich glaube, das ist vielleicht das, was wir in der heutigen Zeit manchmal vergessen. Da sind wir nur Papa. Ey, Papa, kannst du mal machen, kannst du mal das, kannst du mal das. Und wir vergessen seine Majestät und seine Herrlichkeit und seine Autorität und das wäre, als würden wir zu einem König in den Königspalast reintrudeln und ihn behandeln, als wäre er unser Kumpel. Aber eigentlich verdient er so viel Ehre, so viel Lob, so viel Lobpreis. Und die Kombination macht's. Zu verstehen, er ist unser liebender Vater, aber ihm gehört trotzdem alle Ehre. Und ihm gehört alle Ehre und trotzdem ist er unser Vater. Vers 14. Er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit. Der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Jesus, das Wort, wurde Mensch. Diesen Vers kennen wir auch. Das Wort wurde Mensch. Jesus ist auch Gnade und Wahrheit, haben wir gerade gelernt. Und wir sind die Zeugen seiner Herrlichkeit, die Zeugen seines Lichts. Vers 15. Auf ihn wies Johannes die Menschen hin. Er rief ihnen zu, das ist der, von dem ich gesagt habe, es kommt einer nach mir, der ist größer als ich, denn er war da lange bevor es mich gab. Und wir wissen, Johannes und Jesus hatten keinen großen Altersunterschied, denn als Maria schwanger war und zu Elisabeth, die Mutter von Johannes, ging, ist das Baby in ihrem Leib, beide waren gleichzeitig schwanger, aber Elisabeth war schon länger schwanger. Das Baby ist voll Freude in ihrem Leib aufgehopst, weil er quasi die Herrlichkeit Gottes gespürt hat in dem Moment. Und Johannes ging und was hat Jesus gemacht? Er hat sich bei diesem Johannes taufen lassen. Ihr kennt die Geschichte. Dann schauen wir mal in Psalm 36, Vers 10. Psalm 36, Vers 10. Ich lese zuerst Neues Leben, dann die Hoffnung. Denn du bist die Quelle des Lebens und das Licht, durch das wir leben. Die Quelle des Lebens. Die Hoffnung sagt, denn du bist die Quelle, alles Leben strömt aus dir. In deinem Licht sehen wir das wahre Licht. Die Hoffnung schreibt genau das, was ich hier gezeichnet habe. In deinem Licht, in dem Licht Jesu, sehen wir das wahre Licht. Gott, der das wahre Licht ist, sehen wir nur durch das Werk am Kreuz. Nur durch Jesus, indem wir in sein Angesicht schauen, indem wir ihn suchen und uns nach ihm ausstrecken. Dann springen wir in 2. Samuel 22, Vers 29. 2. Samuel 22, Vers 29. Ich lese wieder zuerst die Neues Leben, dann die Hoffnung. Herr, du bist mein Licht. Du, Herr, hast meine Finsternis erhellt. Und die Hoffnung sagt, Herr, du machst die Finsternis um mich hell. Du bist mein Licht. Welche Offenbarung in diesen beiden Versen im Alten Testament schon waren. Du bist mein Licht und du bist mein Leben. Du bist die Quelle des Lebens und aus dir strömt alles Leben. Und Licht haben wir durch dich. In deinem Licht sehen wir das wahre Licht. Schon im Alten Testament, da hat sie schon einen Funke erhascht von dem, was im Neuen Bund kommt. Herr, du bist mein Licht. Und die Hoffnung sagt es hier so schön, du machst die Finsternis um mich rum hell. Die Finsternis, die einst in unserem Leben war, macht Gott hell in uns. Und nur das wahre Licht ist dieses Licht, das das kann. Dann springen wir mal wieder kurz ins Neue Testament, zu Johannes 8, Vers 12. Es kommen noch ein paar Bibelstellen, aber nicht mal allzu viele. Johannes 8, Vers 12, sehr gut. Ich lese wieder aus der Neues Leben Bibel. Ihr könnt hier lesen, wenn ihr wollt, oder mir zuhören. Jesus sagte, und es ist einer der bekanntesten Verse, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht mehr im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Yes. Er sagt, er ist das Licht der Welt. Und Jesus spricht so oft in dritter Person von sich. Aber die Predigten oder die Dinge, die er spricht in Ich-Form, finde ich am gigantischsten. Weil die so klipp und klar raus sind und die wahrscheinlich, die um ihn rumstanden, haben gedacht, was hat der geraucht? Haben es einfach nicht verstanden, dass ein Mensch sagt, ich bin das Licht. Vielleicht, keine Ahnung, das Licht am Tunnel, bist du schon fast tot? Ich weiß nicht, was sie sich gedacht haben. Aber es ist eine gigantische Offenbarung, die wir hier lesen dürfen. Ich bin das Licht der Welt. Und wer mir nachfolgt, braucht nicht mehr im Dunkeln umherzuirren. Denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Das Licht, das zum ewigen Leben führt. Und zum Leben, und zwar einem erfüllten Leben, auch schon hier auf dieser Erde. Dann machen wir noch mal einen kleinen Abstecher ins Alte Testament, in den Psalm 119, und zwar der Vers 105. Psalm 119, Vers 105. Dein Wort ist eine Leuchte für meinen Fuß und ein Licht auf meinem Weg. Hier steht in der Hoffnung, dein Wort ist wie ein Licht der Nacht, das meinen Weg erleuchtet. Auch hier ist ein gigantischer Schlüssel, den wir wahrscheinlich alle schon kennen, dass Jesus der einzige Weg ist, um den richtigen Weg zu finden. Also die einzige Möglichkeit, um den schmalen Weg, der richtige Weg, den richtigen Weg, den rechten Weg zu finden. Und zwar, weil er das Licht auf unserem Weg ist. Und ich liebe es, wie die Neues Leben Bibel schreibt, eine Leuchte für meinen Fuß. Stellt euch mal so kleine Scheinwerfer auf euren Schuhen vor und ihr geht und ihr seht jeden Schritt, wo ihr hingeht, wo ihr hintappt, dass ihr nirgendwo in irgendwelche Dinge tretet, in denen ihr umknackst, in denen ihr genau wisst, wie ihr vorwärts gehen könnt und wo der Weg entlang geht, dass ihr nicht auf der Seite runterfällt oder in den Abgrund fällt oder sonst was, sondern dass ihr den Weg seht. Und diese Leuchte ist auch wie eine kleine Leuchte für so Berggraber, so Untertagebau, die so eine Leuchte auf dem Kopf haben und auch wissen, wo sie langgehen. Nur mit dieser Leuchte auf dem Kopf, dem Heiligen Geist und der Errettung Jesu, ist es die Leuchte, in der wir in die Bibel schauen und sehen, was da steht. Sehen, was da wirklich steht. Ohne diese Leuchte sind es tote Worte. Oder Worte, die verwirren. Für die Pharisäer waren diese Worte, die Jesus da spricht, Worte der Verwirrung. Weil sie diese Leuchte nicht auf ihrem Kopf hatten. Und das Licht ist in so vielen Bibelstellen für so viele Dinge. Aber hier ist es das Licht für meinen Weg. Die Leuchte für meinen Fuß. Nur mit Jesus wissen wir, wie wir leben sollen. Wir wissen allein durch die Sprüche, wie die Weisheit funktioniert. Wir wissen durch die Errettung, wie wir leben sollen, wie es Gott gefällig ist. Und wir wissen, dass das eine ist, das wichtigste Gebot, liebe Gott. Da kommen wir aber gleich nochmal ganz kurz dazu. Johannes 3, Vers 20 bis 21. Johannes 3, Vers 20 bis 21. Da bleiben wir in der Hoffnung für alle. Wer Böses tut, scheut das Licht und bleibt lieber im Dunkeln, damit niemand seine Taten sehen kann. Und Vers 21. Danke. Wer aber die Wahrheit Gottes liebt und das tut, was er will, der tritt ins Licht. In ihm zeigt sich Gott selber, bestimmt sein Handeln. Was haben wir in dem Moment gemacht, in dem wir uns bekehrt haben? Wir sind ins Licht getreten. Vielleicht war das in einer Gemeinde, in der man auch wirklich aufstehen musste oder seine Hand halten musste, um ein Zeichen zu geben, hier bin ich. Das war der Moment, wo man ins Licht trat und sagte, okay, mach dein Licht an. Ich weiß, da ist eine Menge, weil ich ein Sünder bin. Aber ich bin bereit, in dieses Licht zu treten und nicht länger im Verborgenen zu bleiben, sondern ich bin bereit, dass du all diese Schmuddeligkeiten in meinem Herz, all dieses menschliche und fleischliche Sündige ausleuchtest und ich bin bereit, deine Vergebung am Kreuz anzunehmen. Ich muss ja bekennen, dass ich Sünder bin, dass ich die Errettung überhaupt brauche. Ein Mensch, der denkt, er ist so toll, er hält alle Gebote, der reiche Jüngling, denkt, er hält alle Gebote, aber ihm fehlte die Liebe. Ein Mensch, dem es gut geht, auch heutzutage in der Welt, dem kannst du vom Evangelium erzählen und er wird sagen, für was brauche ich einen Gott, mir geht's gut. Aber jemand, der erstmal ins Licht tritt und sagt, ich bin ein Sünder, hier bin ich, aber danke, dass du am Kreuz alles für mich vollbracht hast. Der ist der, der bereit ist, seine Entscheidung für Jesus zu treffen. Und wenn wir mal nochmal in den ersten Vers zurückgehen, da haben wir gelesen, dass die, die Böses tun, das Licht scheuen. Es gibt viele Tiere, die das Licht scheuen, die sofort machen und wegflattern oder wegrennen. Sie bleiben lieber im Dunkeln. Welch eine Weisheit! Es ist nämlich viel bequemer, mit der Sünde im Dunkeln zu bleiben. Wenn die Sünde nicht offengelegt wird und die Sünden keiner sehen kann, im Verborgenen. Komischerweise ist ja auch genau das Rotlichtviertel. Wo ist es? In der Nacht haben diese Läden offen. Im Verborgenen, wo der Mensch, der bereit ist, dahin zu gehen, im Dunkeln, ohne dass er bemerkt wird, dahin huschen kann. Einbrecher, wann brechen die ein? Natürlich wahrscheinlich auch tagsüber, aber die meisten fühlen sich im Schatten wohler, weil sie da unauffällig im Dunkeln tapsen können und lieber im Verborgenen bleiben. Ein Gefängnisausbrecher, der aus dem Gefängnis ausbricht, solange es da dunkel ist, tapst er, wird nicht erwischt. Aber sobald der Lichtkegel auf ihn drauf fällt, auf den Kriminellen, Attacke. Wir haben mit unserer Bekehrung diese bewusste Entscheidung getroffen, ins Licht zu treten. Hier bin ich. Und das Licht bedeutet auch ein täglicher Spiegel, in dem wir sagen, Herr, bitte leuchte mich aus. Leuchte in mein Herz und bring alles ans Licht. Das sagt man so. Da ist so viel Wahrheit und Weisheit dahinter. Bring alles ans Licht. Bring es vor, bring es hoch. Leuchte jede Fuge, jede Ecke meines Herzens aus, in der noch irgendwelche verborgene Groll sitzt, irgendwelche Bitterkeit, irgendwas, was noch nicht in Ordnung ist. Irgendwas, was noch nicht ganz vergeben ist, was noch nicht ganz geheilt ist. Leuchte alles aus. Dann gehen wir noch in Matthäus 6, Vers 22. Matthäus 6, Vers 22 ist auch ein sehr, sehr interessanter Vers. Die Hoffnung für alle sagt, da sagt eure Hoffnung für alle das ein bisschen anders. Meine sagt, durch die Augen fällt das Licht in deinen Körper. Wenn sie klar sehen, bist du ganz und gar vom Licht erfüllt. Hier steht, das Auge gibt dir Licht. Wenn deine Augen das Licht einlassen, wirst du auch im Licht leben. Und da kommt mir gerade in dem Moment eine Offenbarung. Damit das Licht in dein Herz leuchten kann, musst du die Augen öffnen. Man muss zum einen beten, gib mir offene Augen in meinem Herzen, öffne die Augen meines Herzens. Aber du musst bewusst sagen, hier bin ich. Wenn du wegsiehst, weg vom Kreuz, kann kein Licht in deinen Augen fallen. Die Neues Leben Bibel sagt in diesem Vers, dein Auge ist das Fenster deines Körpers. Ein klares Auge lässt das Licht bis in deine Seele dringen. Das ist quasi genau das, was ich meinte mit diesem täglichen Spiegel. Ein klares Auge, was ohne Vertrübtheit, wenn das ein Wort ist, ohne dass es trüb ist, lässt das Licht rein bis in deine Seele. Jeden Bereich der Seele des Herzens ausleuchten. Open the eyes of my heart, Lord, ist ein schönes Lobpreislied. Öffne die Augen meines Herzens, Herr. Öffne meine Augen, gib mir offene Augen, gib mir einen klaren Blick, lass mich wachsam sein und lass mich die Dinge mit deinen Augen sehen. Und lass mich mit meinen Augen das Licht Jesu anschauen, damit ich Gott sehen kann. Und der letzte Bibelvers ist Epheser 5, Vers 8 bis 20, sind ein paar Verse. Da lernen wir, wie wir im Licht leben können. Wahrscheinlich kennt ihr diese Verse, aber jetzt machen die vielleicht noch mehr Sinn. Epheser 5, Vers 8 bis 20. Früher habt auch ihr in Dunkelheit gelebt, aber heute ist das anders, Gott sei Dank. Durch den Herrn seid ihr im Licht. Wir können in dem Licht wandeln und wir müssen uns nicht verstecken, weil wir Gerechte sind, die ab und zu sündigen und keine Sünder, die nur ein bisschen gerecht sind. Ihr kennt den Spruch. Wir können in dem Licht wandeln, wir können quasi außen in dem Gefängnis im Licht laufen, weil wir sind nicht Gefangene, sondern wir sind die Angestellten. Wir sind hier, wir schmeißen den Feind raus. Wir können im Licht wandeln ohne schlechtes Gewissen. Wir können an der Polizei vorbeifahren, an der roten Ampel rübergucken und Hallöchen, weil wir nichts Schlechtes haben, weil wir nichts zu verbergen haben, weil wir kein schlechtes Gewissen haben müssen. Auch wenn wir sündigen, wir wissen, wir sind gerecht, weil Gott uns mit dieser wunderschönen Brille anschaut. Durch das Blut. Wir können ins Licht treten. Durch den Herrn seid ihr im Licht. Welch Privileg, dass wir im Licht leben dürfen. Das ist wie eine Stadt, die im Licht lebt. Und da kann nicht jeder leben, nicht jeder kann es sich leisten, nicht jeder hat das Geld, dort in dieser Stadt zu leben. Es gibt viele, die außenrum in der Vorstadt leben müssen und da ist es dreckig, da ist es laut, da ist Kriminalität. Nicht jeder hat das Privileg, in dieser Stadt zu leben, rein weltlich gesprochen. Aber wir haben dieses Geschenk, im Licht leben zu dürfen. Darum lebt nun auch wie Kinder des Lichts. Auch hier wieder kein Freifahrtschein. Vers 9. Ein solches Leben führt zu aufrichtiger Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit. Das sollten wir uns wünschen, dass unser Leben zu aufrichtiger Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit führt. Vers 10. Prüft in allem, was ihr tut, ob es Gott gefällt. Weiter. Lasst euch auf keine finsteren Machenschaften ein, die keine gute Frucht hervorbringen. Im Gegenteil, helft sie aufzudecken. Lauft mit euren Taschenlampen, natürlich nicht bei euren Geschwistern und mit dem Finger, du bist ein Sünder. Ich glaube, ihr wisst, wie das gemeint ist. Helft vor allem in eurem Umfeld, in eurem Leben mit der Taschenlampe rumzulaufen und zu sagen, Satan, hier hast du offenbar noch Macht, ich habe dich gerade entlarvt, geh. Geh in Jesu Namen, geh. Du hast kein Recht mehr. Ständige Schmerzen. Lass mich in Ruhe, quäl mich nicht mehr. Taschenlampe drauf. Vers 12. Denn was manche im Verborgenen treiben, ist so abscheulich, dass man nicht einmal davon reden soll. Vers 13. Doch wenn das Licht Gottes auf diese Dinge fällt, werden sie erst richtig sichtbar. Weiter. Was Gott ans Licht bringt, wird hell. Deshalb heißt es auch, erwache aus deinem Schlaf, erhebe dich von den Toten und Christus wird dein Licht sein. Amen. Wach auf! Yes. Faulheit und Müdigkeit und Trägheit ist übrigens auch eine Sünde. Wenn du einfach nicht in die Pötten kommst, keinen Bock hast auf Bibel lesen und einfach nur dahin vegetierst, Gott wünscht sich ein Leben, dein Leben voller Autorität, voller Macht, voller Lobpreis, voller Anbetung, voller Durchbrüche, voller Gesundheit, voller Herrlichkeit. So wünscht Gott sich dein Leben und nicht liegend im Bett und mit dem fünften Mittagsschlaf, bildlich gesprochen. Amen. Wache aus deinem Schlaf, erhebe dich von den Toten und Christus wird dein Licht sein. Weiter. Achtet also genau darauf, wie ihr lebt, nicht wie Unwissende, sondern wie weise Menschen. Weiter. Dient Gott, solange ihr es noch könnt, denn wir leben in einer schlimmen Zeit. Das haben die damals schon geschrieben. Und da hatten die wahrscheinlich noch keine Ahnung, wie schlimm es heute ist. Wobei mal eine weise Freundin von mir gesagt hat, naja, jede Zeit für sich war schlimm und wir sagen immer, unsere Zeit ist so furchtbar. Ich glaube, das stimmt, jede Zeit an sich war schlimm, aber wir wissen trotzdem, dass die Zeit sich dem Ende neigt. Deswegen, solange ihr noch könnt, dient Gott. Es ist ein Geschenk, ihm dienen zu dürfen. Und die letzten Verse, 17 bis 20. Seid nicht verbohrt, sondern begreift, was der Herr von euch will. Betrinkt euch nicht, das führt zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen, mit dem wir sowieso alles schaffen und ihn brauchen. Singt miteinander Psalmen und lobt den Herrn mit Liedern, wie sie euch sein Geist schenkt. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Zu dem Vers davor mit dem Geist Gottes fällt mir gerade ein, wie Sonja in ihrer letzten Predigt gesagt hat, lass mich der Handschuh sein, der flexibel und knautschig ist und du bist die Hand, die diesen Handschuh führt. Fand ich richtig krass. Das sollen wir sein, der flexible Handschuh oder auch der Lautsprecher, durch den Gott wirken kann. Aber der Handschuh an sich kann nichts. Wir brauchen den Heiligen Geist. Wir brauchen ihn in unserem Leben, wir brauchen ihn im Alltag, wir brauchen ihn im Dienen, wir brauchen dieses Licht, wir brauchen Gott. Und als Antwort darauf, was wir hier für ein Geschenk haben, sollen wir miteinander Psalmen singen und Gott loben mit Liedern, haben wir vorhin gemacht, sollen wir den ganzen Tag machen. Und ich glaube auch, dass Ohrwürmer etwas sind, das Gott erschaffen hat. Denn hörst du ein Lobpreislied und es bleibt in deinem Kopf und in deinem Ohr und es wird ein Ohrwurm entstehen. Was machst du den ganzen Tag? Du lobst Gott immer wieder in deinen Gedanken. Oder auch wenn du dieses Lied laut summst oder laut singst. Natürlich ist es was, was die Welt in der Musikindustrie benutzt hat und ausgenutzt hat und der Teufel für seine Zwecke nutzt. Aber ich glaube, es ist was von Gott Erschaffenes. Weil wenn du Lobpreis hörst morgens und das dich erfüllt und du diesen Ohrwurm hast, wirst du den ganzen Tag dieses Lied im Kopf haben. Jedes Mal, wenn ich ins Büro fahre und auf der Autofahrt Lobpreis die ganze Zeit gehört habe, komme ich eigentlich den ganzen Tag durchs Büro und denke mir, naja, ich kann die Lieder ja jetzt nicht summen, die kennen die ja nicht, die Lieder. Aber es ist mir egal, manchmal summe ich sie dann trotzdem und ich merke, wie ich einfach die ganze Zeit anbete. Aber dafür müssen wir vorher halt in die Pötten kommen und aufwachen. In die Pötten kommen. Singt für den Herrn und jubelt aus vollem Herzen. Wir haben eigentlich so viel Gründe zu jubeln. Und der letzte Vers noch hier aus dem Epheser. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus dankt Gott dem Vater zu jeder Zeit, überall und für alles. Get up and praise the Lord, haben wir vorhin gesungen. Und wir haben das letzte Mal auch gehört, dass Paulus eben auch in jedem Umstand und in jeder Situation gelobt und gepriesen hat. Lobt ihn in jeder Situation. Macht Gott größer als all eure Probleme. Und wenn ihr einmal anfangt, ist die Seele eine wunderbare Dienerin, haben wir auch gehört. Dann wird das fließen und die Freude wird euch erfüllen und ihr werdet merken, ihr habt so viel Gründe, dankbar zu sein. Macht ein Dankbarkeitsbuch, wo ihr jeden Tag Kleinigkeiten reinschreibt, wofür ihr dankbar seid und ihr werdet sehen, da kommen plötzlich ganz schön viele Dinge, weil ihr offene Augen habt, weil ihr klare Augen habt, dafür zu sehen, was Gott eigentlich tut. Und dann werdet ihr aus dem Danken immer rauskommen und dann sind plötzlich die Probleme viel kleiner. Die Probleme sind immer diese kleine Maus in der Taschenlampe, die einen riesigen Schatten wirft. Aber eigentlich ist sie so klein. Und wenn du anfängst, das richtige Licht anzumachen, wirst du sehen, dass Gott und was er tut viel größer ist als diese kleine, mickrige Maus von Feind und Teufel und Probleme. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, wie ich den Bogen bekomme von dem, was ich hier gerade alles erzählt habe, zu dem, was ihr am Anfang gehört habt. Und zwar, wir haben diesen kleinen Input da gehört, wie wir Gott lieben sollen. Beziehungsweise wie wir Licht sein sollen und so weiter und so fort. Wir schaffen das alles, indem wir Gott lieben. Und zwar von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Verstand. Wir haben auch gehört, dass das dieses Gebot ist, und das haben wir hier auch schon oft gehört, dass das dieses eine Gebot ist, mit dem wir es schaffen, alle Gebote zu halten. Zusammen mit Liebe Gott, deinen Nächsten sowie dich selbst. Dieser Dreieinigkeitsschlüssel ist der Schlüssel, um alle Gebote zu halten. Du sollst Gott lieben, und zwar mit ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Verstand. von ganzem Herzen, mit so viel Leidenschaft sollen wir Gott lieben, dann willst du die Gebote halten. Du sollst deinen Nächsten lieben, dann liebst du nämlich deinen Nächsten, und zwar deine Freunde, deine Familie. Du liebst Fremde, aber auch liebe deine Feinde. Dein Nächster ist jeder. Und wenn du die alle liebst, kannst du schon mal sie nicht anlügen, kannst du schon mal nicht töten, kannst schon mal nicht Ehe brechen. Du kannst alle Gebote, die mit deinem Nächsten zu tun haben, wirst du halten. Und das Letzte, liebe Gott, deine Nächsten, sowie dich selbst. Liebe dich selbst. Und zwar in einer Reinheit, nicht in einem Stolz und in einem verbogenen Sinn, sondern liebe dich, weil du ein geliebtes Kind Gottes bist, und erkenne, dass dein Körper dein Tempel ist, dass wir auf unsere Gedanken aufpassen müssen. Und wenn wir uns selbst lieben, weil Gott uns liebt, wissen wir, dass wir auf uns aufpassen müssen, was wir anschauen, was wir anhören, was wir tun, was wir mit unserem Körper tun. Dann halten wir alle Gebote mit diesem einen Schlüssel sozusagen. Und jetzt sagst du dir, naja, dass ich mit diesem Vers alle Gebote einhalte, kenne ich ja schon, haben wir hier schon oft gehört. Aber dann sei dir bewusst, dass das Gnade ist, dass du das schon verstanden hast. Denn ich glaube, und das ist traurig, viele Gemeinden und viele Christen haben das noch nie verstanden. Die leben in einer Gesetzlichkeit, in einer religiösen Haltung und leiden sehr darunter, weil sie nicht erkannt haben, dass wir durch das Kreuz Gott sehen können. Und ich möchte selber das sagen können, dass ich Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit ganzem Verstand liebe. Dass wir nicht lauwarm werden und der Docht fast ausgeht und nur noch glüht, sondern dass das Feuer immer wieder weiterfällt. Deswegen haben wir vorhin auch gesungen, Fire Fall Down. Fire Fall Down. Und ich liebe es, dass es bei Gott so einfach ist, dass ich sagen kann, Herr, lass dein Feuer wieder neu in mich. Entfach das Feuer in mir und öffne meine Augen. Entfache diesen glimmenden Docht in meinem Herzen und lass Feuer wieder fallen. Als Mensch denkst du dir, wenn ich jetzt zu meinem Ehemann gehe und sage, helf mir mal, dich besser zu lieben. Helf mir mal, damit ich dich besser liebe. Der wird mir den Vogel zeigen. Der würde sagen, entweder du entscheidest dich, mich zu lieben, oder der Ring kommt ab. Aber bei Gott ist es so gigantisch, dass wir sagen dürfen, hilf mir, dich zu lieben. Das ist so absurd, aber es ist in Ordnung, denn wir dürfen um alles bitten. Und je mehr wir ihn sehen und verstehen, desto mehr werden wir ihn automatisch lieben, wenn wir sein Licht in uns haben. Und das war der zweite Punkt, also der erste Punkt, ihn zu lieben, von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand, dadurch alle Gebote halten zu wollen aus Liebe. Und auf Jesus zu schauen, ist der zweite Schlüssel. Durch ihn Gott zu erkennen und ihn zu sehen und sein Licht in uns scheinen zu lassen. Ich predige das immer wieder, wahrscheinlich nervt es euch schon, aber Licht zu sein. In unserem Umfeld. Licht zu sein. Und erhellt zu sein. Und witzigerweise, die eine Stelle, die wir in Matthäus 6, Vers 22 gelesen hatten gerade, da ging es ja darum, dass durch die Augen das Licht fällt in den Körper und alles klar sehen lässt. Und da steht, wenn sie klar sehen können, die Augen, bist du ganz und gar vom Licht erfüllt. Und diese Bibelstelle steht auch nochmal, oder beziehungsweise dieser Satz, steht auch nochmal in Lukas, in dem es darum geht, dass wir unser Licht nicht unter den Scheffel stellen sollen, sondern auf einen Ständer, sodass es den Raum und die Stadt erhellt. Wir sollen also Licht sein. Welch ein Privileg wir haben, dieses Licht in uns tragen zu dürfen. Aber lasst uns nicht egoistisch sein und dieses Licht für uns behalten. Und, oh, ich habe einen Schatz. Sondern das Licht rauszugehen und Licht zu sein. Amen. Vor kurzem waren wir mit meinen ganzen neuen Arbeitskollegen in Ingolstadt und wir hatten so ein Team-Event. Und am Anfang mussten wir so eine kleine Bedienungsanleitung von uns selber erklären und erstellen, so ein paar Fakten über einen selber und wo man manchmal falsch verstanden wird und ein paar Dinge, die andere wissen sollten, wenn sie mit einem zusammenarbeiten. Und am Anfang denkt man sich ja immer, oh, was soll ich da hinschreiben? Und Gott hat so klar zu mir gesprochen, hat gesagt, schreib bei ein wichtiger Fakt über mich, steh komplett zum Evangelium. Die wissen alle, dass ich gläubig bin. Ich habe auch zwei Kollegen, die auch in die evangelische Freikirche gehen. Und mein oberer Chef ist auch gläubig. Es ist so gigantisch. Aber ich wusste, ich muss in diesem Moment ganz klipp und klar zum Evangelium stehen. Aber nur so viel in Weisheit. Und ich habe gesagt, wichtiger Fakt, ich bin sehr gläubig. Ich glaube an Jesus. Ich habe eine lebendige Beziehung zu Gott. Und deswegen, glaube ich, bin ich sehr ausgeglichen in mir und habe eine tiefe Freude in mir, weswegen ich eigentlich immer gut drauf bin. Und ganz kurz und ganz klipp und klar einfach nur das Evangelium rausgehauen. Und in dem Moment ging so ein Raunen durch die Gruppe und alle so, ja stimmt, du bist immer gut drauf. Und ich dachte mir, wow. Aber es ging gar nicht um diesen Moment, sondern um zwei ganz, ganz tiefe Gespräche, die ich danach mit Arbeitskollegen führen durfte, weil sie zu mir gekommen sind. Der eine, beziehungsweise zwei komplette Atheisten und ein anderer, der auch in die evangelische Kirche geht. Wir haben zu viert ein ganz tiefes Gespräch darüber geführt, ob es Gott gibt. Und ich konnte mit Noahs Geschichte und mit der Schöpfungsgeschichte Fakten nennen, weil die sind ja alle so schlau und ich konnte sie mit meinen Argumenten schon allein so baff machen und auch wenn sie sich vielleicht nicht bekehrt haben, aber es sind Samen, die ich sehen durfte, weil ich in diesem Moment gehorsam war und einfach Licht war. Und auf der gesamten Rückfahrt von Ingolstadt zurück habe ich mit meiner anderen Kollegin so tiefe Gespräche über den Glauben geführt, dass sie am Ende sogar gesagt hat, da muss ich meine Bibel wohl doch nochmal rauskramen. Das ist ja super interessant. Das ist ja der Wahnsinn. Und dann standen wir noch eine Dreiviertelstunde an meinem Auto, obwohl wir schon da waren und waren immer noch im Auto gesessen, haben weiter über Gott geredet und ich habe ihr Lobpreislieder zeigen dürfen. Ich habe ja so klipp und klar über die rettende Botschaft sprechen dürfen, wie fast noch nie in der Arbeit. Und die Erlaubnis dazu zu haben, habe ich durch meine Chefin, denn sie sagt selber, sie merkt, dass bei mir was anders ist. Auch wenn sie selber komische Sachen hat und manchmal so ein bisschen buddhistische Ansätze hat, hat sie trotzdem offiziell sozusagen die Erlaubnis gegeben, dass ich über meinen Glauben reden darf, was nicht selbstverständlich ist in der heutigen Zeit. Und deswegen ist es so wichtig, Licht zu sein. Und mit diesem ganzen Wissen, das wir jetzt gesammelt haben, schauen wir nochmal ganz kurz in die Verse, die wir ganz am Anfang gelesen haben. In 2. Korinther 4, Verse 3 bis 4 und 6 bis 7. Lesen wir die jetzt nochmal mit dem Bewusstsein, was wir jetzt alles über das Licht erfahren haben. Wenn die gute Botschaft, die wir verkünden, für jemanden wie hinter einem Schleier erscheint, zeigt das nur, dass er verloren ist. Heißt übrigens auch, dass manchmal es nichts bringt, endlose Diskussionen mit Menschen zu führen, die ihre Entscheidung schon getroffen haben, sondern Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen vom Feind, um uns immer wieder in Diskussionen zu führen, in denen wir hinterher völlig verzweifelt und verwirrt sind. Seid wachsam und seid weise, mit wem ihr diese Gespräche führt und wo Gott euch überhaupt hinschickt. Ganz wichtig, denn manche sind einfach verloren. Gleichzeitig dürfen wir nie die Hoffnung aufgeben, auch für Vermieterinnen wie unsere. Vers 4. Der Satan, der Gott dieser Welt, hat die Gedanken der Ungläubigen so verblendet, dass sie das herrliche Licht der Botschaft nicht wahrnehmen können. Damit bleibt ihnen unsere Botschaft über die Herrlichkeit von Christus, der das Ebenbild Gottes ist, unverständlich. Und die Hoffnung hatte an der Stelle, ich muss meinen Zettel finden, gesagt, wir erkennen Gott nur durch Jesus. Und die beiden letzten Verse, denn Vers 6 und 7, denn Gott, der sprach, es werde Licht in der Finsternis unserer Herzen, hat uns in unseren Herzen erkennen lassen, dass dieses Licht der Glanz der Herrlichkeit Gottes, die uns im Angesicht von Jesus Christus sichtbar wird. Nur ein Glanz dieser Herrlichkeit. Und wenn Jesus schon so strahlt und so leuchtet, wie krass muss Gott sein? Und wir können einen Funke davon schon erhaschen. Doch diesen kostbaren Schatz tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern, in Tongefäßen. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Vater, ich danke dir, dass wir immer mehr verstehen, wie du wirklich bist, dass du Licht bist, dass du Leben bist, dass du Wort bist, dass du Wahrheit bist. Ich danke dir, dass du in jedes Herz heute sprichst und dass das noch weiter arbeitet und dass wir noch mehr verstehen können, wie wir dich erkennen dürfen und was das für ein Geschenk ist und welche Fülle in deinem Wort überhaupt steckt, welche Fülle in deiner Errettung steckt, wie viel da dahinter steckt, dass es nicht in Anführungszeichen nur die Errettung unserer Sünden ist, sondern dass du so viel am Kreuz vollbracht hast. So viel. Und jedes einzelne Detail, das in diesem ganzen Prozess passiert ist, hat etwas zu bedeuten. Von der Dornenkrone bis zu jedem Blut, bis zu den Nägeln, alles hat etwas zu bedeuten. Und ich danke dir, dass wir davon immer mehr verstehen dürfen, dass wir immer mehr verstehen dürfen, was es bedeutet, in deinem Licht zu sein, dass du der König bist und dass du so groß bist und dass du einfach alles am Kreuz vollbracht hast. Und ich danke dir, dass du immer mehr Licht in uns leuchtest, dass du alles erhältst, dass du jeden Bereich ausleuchtest. Und ich danke dir, dass dein Licht so strahlt, dass auch wir Licht sein können und dass du unser Gefäß immer im Überfluss füllst und wir unser Gefäß vor allem von dir füllen lassen, bevor wir Dinge tun, bevor wir dienen und bevor wir unser Leben leben, sodass wir im Überfluss geben, weil du uns im Überfluss gibst und wir in jedem Dienen und in allem, was wir tun, niemals kräftezehrend durch die Welt gehen, sondern dass du uns im Überfluss gibst. Und ich danke dir wirklich für dieses Licht, für diese ganze Fülle am Kreuz. Und ich danke dir, dass du der König der Könige bist, dass du der Priester bist, der Herrscher, der Herr. Du bist mächtig und du bist vollkommen. Deine Liebe ist vollkommen und wir loben und wir preisen dich von ganzem Herzen. Du bist der König der Könige. Dir gehört alle Ehre, aller Lobpreis, alle Anbetung. Wir ordnen uns dir unter und wir sagen, dass dein Wille geschehe, dein Reich komme beziehungsweise schon kommt. Und ich danke dir, dass wir uns deinem Willen unterordnen können, weil wir klare Augen haben, weil wir dein Licht erkennen durften, weil wir dein Licht sehen durften und dass wir uns dir komplett unterordnen, weil du die Macht bist, du mächtig bist und ich danke dir, dass du wirkst in jedem von uns und dass du lebendig bist und wir durch dich lebendig sind. Danke für alles, was du am Kreuz vollbracht hast, für jede Träne, für jeden Tropfen Blut, für jeden Schmerz, für jede Qual, für alles, was du vollbracht hast. Lass uns voll Dankbarkeit und ohne Gleichgültigkeit vor dir stehen und dich anbeten. Wir loben und wir preisen dich. Lass da Licht sein. Es werde Licht in unseren Herzen. Es werde Licht in unserem Leben. Es werde Licht. Öffne die Herzen der Blinden und lass uns sehen. Danke, Herr. Amen.
Amen. Danke.
Und falls ihr das Ganze mit einem wunderschönen Lied zu Hause vollenden wollt und bestätigen wollt, Let There Be Light von Hillsong beschreibt einen großen Teil davon, lasst Licht sein. Ich kann es euch auch schicken, wenn ihr es sucht. Ist ein tolles Lied und dafür ist jetzt aber keine Zeit mehr.